Heute in CT-Uplink finden wir heraus, warum USB-Sticks auf einmal alle böse sind. Wir haben die Heise Online-Leser gefragt, wie zufrieden sie mit dem Reparaturservice von Notebook-Herstellern sind. Und wir haben Smartphones getestet, und zwar Smartphones mit Windows Phone 8.1. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir schreiben in unserer Zeitrechnung CT Nummer 18. Es gibt eine neue CT, eine rote CT. Und über die wollen wir heute reden. Mit mir dabei sind heute
Christian Wölbert aus dem Mobilressort und ich erzähle was über den Service der Notebook-Hersteller.
Okay. Fabian Scherschel aus dem Security-Ressort und ich beantworte dir gleich die Frage, warum USB-Sticks böse sind.
Ja, Fabian, warum sind USB-Sticks böse?
Ja, eigentlich sind die schon immer böse. Also das Grundproblem ist, USB hat absolut keine Sicherheit. Das wussten wir eigentlich, also wir in der Security, im Security-Ressort wussten das schon immer.
Du kannst aber eigentlich bei dir immer, egal was ich sage, sagst du,
es ist ja sicher. Ja, genau, ist cool, ne? Ist echt guter Job. Nee, man konnte schon lange einfach einen USB-Stick umbauen oder sich einen kleinen Computer bauen, den du in so ein Gehäuse baust, der dann aussieht wie ein USB-Stick und der sich dann einfach als Tastatur anmeldet oder so. Du kannst ja bei USB, es gibt ja nicht nur USB-Sticks, also Speicher, sondern auch Tastatur, Maus, alles Mögliche. Und du kannst dem einfach sagen, hey, ich bin eine Tastatur. Und dann kannst du ein Skript ausführen und dann schreibt dir der Stick irgendwas auf der Kommandozeile und der Computer denkt, hey, da sitzt einer an der Tastatur. Dagegen kann man sich so gut wie nicht verteidigen, weil das ja fast ein lokaler Angriff ist. Aber das Neue ist, also im Moment ist ja die Black Hat, diese große Security-Messe in Las Vegas, und da hat eine deutsche Firma, Carsten Nohl von SR Labs, die haben halt jetzt vorgestellt, wie die das statt mit spezieller Hardware mit einem handelsüblichen USB-Stick machen. Das heißt, die stecken den USB-Stick in ihren Rechner, lesen die Firmware aus, manipulieren die und laden eine neue Firmware auf den Stick. Und der kann dann mit Rechnern machen, was er will quasi. Und es ist auch egal, welches Betriebssystem da läuft, weil diesen Tastaturangriff, den kannst du halt überall fahren. Ob Linux, macOS, ist eigentlich völlig egal. Wenn dann da ein Virenscanner zum Beispiel läuft, kannst du den ja einfach ausstellen. Also du kannst auch als Maus anmelden und wenn du weißt, wo der ist, klickst du einfach das Symantec-Icon aus oder so.
Aber das heißt, der USB-Stick muss manipuliert werden. Brauche ich da bestimmte Hardware, um die Firmware zu überschreiben? Weil also ich stelle mir das jetzt nicht so trivial vor, den Stick in dem Bereich vom Stick zu überschreiben.
Überraschenderweise ist das relativ trivial. Also du steckst ihn einfach rein in deinen Rechner und die benutzen eine Version von SCSI, um halt Daten hin und her zu schicken. Und dann implementieren die da drauf so proprietäre Befehle. Es gibt ungefähr 3 Hersteller, die so ziemlich alle dieser Controller-Chips herstellen. Mhm. Und der Carsten Nohl hat sich den von Phison angeguckt, der ist in super vielen Geräten und hat halt, es gibt schon Arbeit dazu, Leute, die haben dieses Protokoll reverse-engineert. Und ja, du kannst dem Stick einfach sagen, gib mir mal die Firmware. Das macht der Hersteller auch. Und dann kannst du halt eine neue hochladen. Und das Schlimme ist, wenn du die Firmware da drauf geladen hast und der Nächste sagt dann, gib mir mal die Firmware, um zu gucken, ist das die richtige Firmware, kann deine böse Firmware dem ja einfach die gute Firmware geben und der Stick ist aber immer noch böse, aber keiner weiß es. Und das richtig Coole ist jetzt, wenn ich so einen Stick installiere und ich gebe dir den jetzt und Achim nimmt den mit nach Hause, steckt den bei sich in den Rechner, dann übernimmt der Stick Achims Rechner und von da aus übernimmt der dann jeglichen USB-Stick, den du dann da wieder reinsteckst. Oder eine Kamera, also eine Webcam oder zum Beispiel eine USB-Festplatte. Oder im Zweifel auch ein Android-Handy oder ne, ein iOS-Handy, weil die haben alle eingebaute USB-Controller und wenn du da direkt auf die Firmware kommst.
Also kannst du einfach ein Virus basteln, der sich da.
Genau, dann hast du einen richtigen
von
Virus.
USB zu USB verbreitet.
Ja, und die haben das Bad USB genannt, weil ich glaube, wir haben auch im Uplink da kurz drüber gesprochen, es gab ja dieses Bad BIOS, dieses Gerücht, dieser Supervirus, der sich irgendwie über Geräusche weiterverbreitet. Das macht das zwar nicht über Geräusche, aber es ist so ziemlich genau das Gleiche. Also du kannst es nicht verhindern. Es gibt keine wirklichen USB-Firewalls. Mhm. Und ich meine, was willst du dagegen machen, wenn sich jemand mit einer Tastatur an deinen Rechner setzt? Also da kannst du auch zum Beispiel als Linux-Nutzer kaum was gegen machen. Also früher oder später kriegt der dann irgendwie Root. Also so lokale Exploits gibt es halt immer irgendwie.
Ja, was du ja schon mal, ich meine, wenn die Betriebssystemhersteller irgendwie was einbauen wollen, dass wenn sich eine Tastatur anmeldet, dass sie sagen, hey, hier ist eine Tastatur, bestätige das. Also ich meine, es gäbe ja schon Möglichkeiten, sag ich mal, das technisch, aber da müssten die Betriebssysteme natürlich geupdatet werden.
Ja, und das Grundproblem ist, dass halt USB an sich absolut gar keine Sicherung hat. Das ist komplett ohne Sicherung gebaut. Weil man einfach davon ausgeht, okay, das ist lokal am Rechner. Alles, was lokal ist, dem muss ich vertrauen. Ja, und im Moment kann man sich dagegen eigentlich kaum schützen. Also im Moment kannst du nur eine Heißklebepistole nehmen und deine USB-Port zuschließen. Lachst jetzt, aber das machen die wirklich schon seit Jahren in so Hochsicherheitssachen. Also da, oder die machen halt die USB-Controller auf dem Board aus, klemmen die ab.
Ist das jetzt nur eine so eine Beweisstudie, um zu zeigen, dass es geht? Oder ist das etwas, was schon in der freien Wildbahn auch genutzt wird?
Also wir haben es noch nicht gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass nicht schon jemand vorher gemacht hat. Kommt drauf an, wie paranoid du jetzt sein willst. Aber im Moment ist es halt nur so ein Konzept. Die haben gesagt, guck mal hier, kann man machen, ist ja cool. Aber früher oder später, spätestens jetzt, werden sich andere Leute das auch angucken. Und das ist schon ein bisschen scary.
Und im Prinzip kann der darüber den kompletten Computer letztendlich übernehmen, wenn er will. Also da hast du den maximalen Zugriff.
Du kannst halt.
Du kriegst vielleicht ein Passwort nicht raus, aber ja doch, letztendlich.
Ja, auch, im Zweifel kannst du also.
Dann machst du einen Keylogger.
Ich habe da mit einem Leser drüber geredet, der angerufen hat und der meinte, ja, aber dann brauche ich ja ein Windows-Administrator-Passwort oder so. Aber du hast ja einen USB-Stick da. Das heißt, der könnte ja hingehen, den Rechner runterfahren. Nachts, wenn du nicht da bist, fährt er dann deinen Rechner runter, startet neu und wenn du dann Boot von USB eingestellt hast, dann bootet er sich selber. Von einer anderen Partition bootet eine Linux-Distro, knackt das Windows-Passwort, schreibt das auf den eigenen Stick und beim nächsten Boot nimmt das Skript mit der Tastatur, hat er dann ein Windows-Master-Passwort.
Ja, und im Prinzip, wenn der anfangen kann, irgendwelche Software aus dem Netz zu laden im Hintergrund oder so, dann ist eh irgendwann Schluss.
Genau.
Dann kann der eh alles machen.
Schon ziemlich
cool. Ziemlich scary. Aber das heißt, die Hardware muss. Also du brauchst im Prinzip eine Hardware, die präpariert wurde, aber die verbreitet, dadurch, dass es sich von selber verbreitet, kannst du jetzt, also es ist nicht so, dass jemand bei dir zu Hause einbrechen muss und deinen USB-Stick hacken muss, sondern du musst halt einmal ein Gerät mit nach Hause bringen, was...
Nicht mal. Du kannst ja, du könntest zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, du greifst eine Firma an und dann machst du Spearfishing und irgendwer, der vorne sitzt, also die Sekretärin oder so, macht ein E-Mail auf und du kommst auf deren Rechner.
Was heißt denn Spearfishing?
Spearfishing, also das ist halt so wie Phishing, also Spam, aber das ist gezielt. Also wenn ich weiß, welche Firma ich angreife, wenn ich vielleicht weiß, wie die Sekretärin oder Vorzimmerdame heißt oder der Assistent, der da die E-Mails aufmacht, dann kann ich den ja und genauer ansprechen.
Also Social Engineering.
Ja, genau. Wenn ich weiß, da ist Achim, kann ich sagen, Achtung, Achim, guck mal hier, Bilder von deiner Freundin. Wenn ich dann noch weiß, wie die heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Achim das aufmacht. So, dann own ich seinen Rechner. Und von da aus kann ich ja dann, ich brauche ja keinen USB-Stick da haben. Also wenn mir der Rechner gehört, kann ich von dem Rechner ja alle USB-Sticks, die da reingesteckt werden, dann own. Die verteilen sich dann in der Firma. Also man könnte das auch so machen oder man könnte einfach, wie gesagt, irgendwo in eine Firma gehen und da einen USB-Stick liegen lassen. Weil das Erste, was die Leute machen, ist sich diesen USB-Stick, wenn die den finden, den irgendwo reinstecken, um zu gucken, was da drauf ist, um rauszufinden, wer den da liegen lassen. Also es gibt auch sehr viele Pentester, die das machen. Also es gibt halt diesen Hardware-Stick, dieser Rubber Ducky, den gibt es schon länger und mit dem machen das halt total viele.
Also das ist ein Stick, der besonders gesichert ist?
Nee, oder? Das ist einfach das ist kein richtiger USB-Stick, der sieht aus wie ein USB-Stick. Da ist einfach so eine programmierbare Platine drin, ein kleiner Rechner und den kannst du dann skripten.
Ah, das ist das Beispiel vom ganzen Anfang, was vorher schon ging.
Und als Pentester machen das halt total viele, wenn die in der Firma sind, lassen so einen Teil mal da liegen.
Pentester ist ein guter Hacker, der
guckt. Ich mache hier schon wieder Jargon. also Leute, die von der Firma beauftragt werden, deren Sicherheitslücken zu finden.
Okay, aber jetzt müsste es ja eigentlich Hersteller geben, die sagen, unsere USB-Sticks sind sicher, die kann man nicht hacken, oder?
Bis jetzt hat das, glaube ich, noch, wenn ich das so sehen kann, auch niemand behauptet. Also das wäre...
Hat sich noch niemand getraut.
Ja, also das Problem ist halt grundsätzlich, so wie das geschrieben ist, wenn es da keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, du könntest halt deine proprietäre SCSI-Protokolle ändern, aber das ist dann halt Security by Obscurity. Also es ist dann nur sicher, weil Leute nicht wissen, wie dieses Protokoll funktioniert.
Okay.
Und auch das kann man wahrscheinlich irgendwie rausfinden.
Aber du hast vorhin gesagt, man kann es eigentlich nicht rausfinden, ob der USB-Stick gehackt ist. Aber wenn du jetzt sagst, der kann sich ausgeben als ein ungehackter, also eine Originalfirmware, aber es muss doch trotzdem eine Größe der Sektoren, die belegt sind oder irgendwas, kann man, also muss doch Methoden geben.
Ja, aber das ist ja nicht auf dem Stick, sondern es ist ja die Firmware, die auf dem USB-Controller läuft. Also du müsstest wissen, wie dieser USB-Controller, also eine Firma, die diesen Stick hergestellt hat, die weiß das sicher, die können.
Also du müsstest den Stick wirklich selber auch nochmal hacken, um wahrscheinlich rauszufinden, ob er gehackt ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du das, also
überhaupt.
Vor allem als normale Person weißt du ja nicht, wie die Firmware aussehen muss. Und vor allem als normale Person ist für dich eher das Problem, dass du, wenn du so einen gehackten Stick hast und du den reinsteckst, die Firmware, die wird ja so gut gemacht sein, dass der trotzdem noch als USB-Stick funktioniert. Ja. Und dann erwartest du das ja auch gar nicht.
Scary, scary.
Eieiei.
Ich finde es lustig.
Das ist lustig, ja. Das ist gut.
Ja, dein Job ist sicher.
Ja, würde ich sagen.
Aber so unsicher alle Sachen sind, so sicher ist dein Job bei Heise Security. Ja, cool. Da bin ich immer gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, letztendlich könnte es ja echt ein sehr großes Thema bleiben.
Wenn das wirklich ausgenutzt wird, werden sich die Hersteller sicherlich was überlegen müssen, wie die das irgendwie absichern. Wie du vielleicht gesagt hast, dass halt vielleicht das Betriebssystem einfach sagt, der Benutzer muss, aber das ist dabei auch, wenn der Benutzer was klicken muss, wenn du dich als Tastatur oder Maus anmeldest, müsste ja dann irgendwie vorher passieren, ne? Und dann, weiß ich nicht, wie bestätigst du diesen Dialog, wenn du einen Mac hast und du hast nur USB-Tastaturen und die erste USB-Tastatur, die du reinsteckst, sagt, ist das eine USB-Tastatur? Klicken sie auf, okay. Also, ja.
Ja, spannend. Da müssen wir, ich denke, das wird uns noch ein bisschen begleiten, habe ich so das Gefühl. Spannend, ja. Gut, dann würde ich aber sagen, lass uns mal zu einem bisschen vielleicht positiveren Thema kommen. Ich weiß ja gar nicht.
Mein Notebook ist kaputt. Ein positiveres Thema.
Nein, aber Abhilfe ist da. Das ist ja das positive Thema. Christian, du hast dich schon länger mit den Notebooks, mit der Reparaturservice von den Herstellern schon auseinandergesetzt. Und die Frage wäre natürlich, wer ist da am besten? Kann man das so sagen? Wer repariert seine Notebooks am besten?
Kann man schon sagen, aber jetzt will ich das noch nicht sofort verraten.
Okay.
Erst mal ein bisschen die Spannung halten. Ist nämlich wirklich gar nicht so ein negatives Thema, wie man denkt, der Reparaturservice bei Notebooks. Wir finden eigentlich jedes Jahr raus, dass von unseren Umfrageteilnehmern 65% der Leute sagen, sie sind zufrieden mit der Reparatur. Und wenn man bedenkt, dass die Leute ja eigentlich eher bei so einer Umfrage mitmachen, wenn sie sich beschweren wollen, wenn sie meckern wollen, dann kann man davon ausgehen, dass es in echt auch noch wirklich ganz gut läuft. Also dass vielleicht 70, 80, 90% der Reparaturen gut laufen. Von daher ist das Thema gar nicht so schlimm, wie man denkt, würde ich sagen.
Was ist denn so eine typische Reparatur, dass die Leute da angeben? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt mal mein Notebook überlege, das, was am ehesten kaputt gegangen ist, war vielleicht der Akku. Den kann ich ja vielleicht noch selber austauschen, aber nicht vielleicht bei allen. Was sind so die Sachen, was die Leute angeben?
Also das streut ziemlich stark bei den Notebooks, aber ein typischer Defekt ist, dass die Scharniere kaputt sind zum Beispiel. Okay. Und dann muss ja wirklich der Techniker ran und die Scharniere austauschen, vielleicht das ganze Display austauschen, kommt aufs Modell an. Und das ist dann nicht in 5 Minuten gemacht, aber kann auch was schief gehen, da braucht man die richtigen Ersatzteile. Die müssen natürlich auch auf Lager sein, sonst dauert das ewig, bis die vor Ort sind. Und das ist schon ein gewaltiger logistischer Aufwand, der dahinter steckt. Und dann ist die Frage, wie lange müssen eigentlich die Hersteller die Ersatzteile zum Beispiel vorrätig halten? Wir bekommen jetzt auch immer mehr Beschwerden von Leuten, die sagen, mein Notebook ist jetzt 2,5 Jahre alt und der Hersteller hat keine Ersatzteile mehr. Das ist natürlich nicht so toll.
Gibt es da Unterschiede in dem Verhalten der Hersteller? Also gibt es Hersteller, die, wo du dann irgendwie dein Gerät eher einschicken musst und dann reparieren die gezielt ein paar Sachen oder Leute oder Hersteller, die irgendwie dir komplett das Gerät austauschen oder kommen die zu dir nach Hause oder wie?
Ja, also wir haben schon immer geschaut, was sind jetzt die Unterschiede in den verschiedenen Service-Klassen, sage ich mal. Und zwar unterscheiden die Hersteller oft zwischen Consumer-Service für die günstigen Modelle für Privatkunden. Und dann gibt es noch den Business-Service, vor allen Dingen bei Herstellern wie HP oder Dell. Die bieten dann einen besseren Service an für Business-Laptops. Also das sind auch oft die teuren Modelle.
Aber du musst nicht in der Firma arbeiten? Nee. Sondern du kannst es, weil ich hatte dann tatsächlich auch mal ein Gerät mit so einem Business Service. Ne? Also geht es wirklich um die Geräte und was für einen Status die bei dir.
Genau, das Gute für alle CT-Leser ist, durch unsere Umfrage wissen sie dann, dass der Business Service meistens wirklich besser ist als der Privatkundenservice. Mhm. Und es kann sich jeder so einen Business Laptop kaufen. Da muss man nicht jetzt irgendwie ein Unternehmen haben oder das über seine Firma kaufen, sondern kann man sich ganz normal bestellen. Und dann bekommt man oft so Sachen wie Vor-Ort-Service oder 3 Jahre Garantie, also einen längeren Service. Manchmal ist es inklusive, manchmal kostet es extra und das kann man eigentlich nur empfehlen. Gerade der Vor-Ort-Service ist super, hast du ja auch schon mal erlebt. Ne? Und dann muss man das Notebook halt nicht einschicken und alles geht viel schneller, weil der Techniker zu dir nach Hause kommt.
Es kommt drauf an. Also ich hatte das mal, das war ganz cool, da war ich Student. Ne? Da kannst du schon so den ganzen Tag auf die warten, aber ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man einen Job hat. Also...
Ja, da muss man sich vielleicht denen einigen, dass sie in der Firma vorbeikommen und es da reparieren.
Ja, ich hatte genau denselben Fall, deswegen, du sprichst den an. Ich hatte auch so ein Tablet-PC damals, was ja damals noch sehr ungewöhnlich war. Und der war bei HP auch. Mhm. Das war zuerst Compaq und dann bei HP. Und dann war es auch so, dass die zu mir nach Hause gekommen sind und das wirklich auf dem Küchentisch gemacht haben. Aber der hat gemeint, meistens ist es natürlich so, dass die dann zu einer Firma hinfahren und das machen. Aber
bei mir hat das auch auf dem Küchentisch repariert. Also ich hatte dieses Dell, hatte eine... Also es war ein Nvidia-Fehler, die haben irgendwie einen Chip verbaut, der bei Hitze einfach sofort kaputt ging. Und dann kam der auch zu mir, der hat sogar meine Wohnung gefunden, was nicht einfach war, weil damals habe ich an so einem Ort gewohnt, das war bei Google Maps nicht drauf und niemand hat das gefunden. Der war richtig cool, dann hat er das, also er hat das Teil so schnell auseinandergebaut, ich habe den dann gefragt, ey, warum kannst du das so schnell? Dann meinte er, ja, ich mache das jetzt seit 8 Monaten immer dasselbe, weil das halt diese Chips alle kaputt gegangen sind, so nach 1,5 Jahren und dann mussten die alle tauschen. Aber das war ging auch richtig schnell. Ja. Der hat dann einfach das komplette Motherboard ausgebaut, hat ein anderes dabei, hat es reingesetzt, boom, fertig.
Ja, wenn jetzt ein Hersteller wirklich zugibt, dass es einen Serienfehler gibt, was wirklich extrem selten
das
vorkommt. Selten,
ja, das musste Nvidia auch extra. Also ich habe dann halt mit Dell geredet und die wollten dann auch das erst nicht reparieren und dann habe ich denen halt einen Link zu der Webseite von Nvidia geschickt, wo die gesagt haben, die Modelle mit den Nummern und die haben das Problem. Und der Hersteller muss das auch tauschen, weil Nvidia hat denen dann irgendwie Geld bezahlt. Aber man musste schon wissen, was das ist, sonst haben sie sich auch geweigert.
Aber das ist wirklich extrem selten, dass so ein Problem zugegeben wird und die Hersteller dann oft sogar die Garantie verlängern, weil es ja sein kann, dass der Chip dann auch außerhalb der Garantiezeit erst kaputt geht. In der Regel ist es so, dass die Hersteller nur halt während der Garantie reparieren und danach muss man halt eben bezahlen.
Ja. Also bei mir war, was ich mich noch erinnere, aber es war eben auch der Business Service, war auch innerhalb der Garantie, aber die haben einfach das komplette Gerät eigentlich in Ersatzteilen zugeschickt und dann hat er einfach geguckt, was ich brauche. Also der hat da gar nicht irgendwie gezielt die Teile mitgenommen, sondern hat eigentlich alles da. Und ich weiß noch, dann hat er gemeint, bei mir war es Scharnier vom Tablet-PC, das ja auch sehr schnell kaputt gegangen ist, weil es einfach sehr viel aushalten musste. Und da hatte der noch ein Display dabei und dann hat er so gemeint, naja, da sind jetzt auch ein paar Kratzer drauf, das tauscht jetzt auch vorsichtshalber nochmal aus. Fand ich total cool.
Ja. Es gibt auch wirklich Leser, die uns dann schreiben nach der Umfrage und dann Hersteller loben. Also das ist wirklich ein angenehmes Erlebnis, weil wir sonst ja so viele Beschwerden bekommen und dann öfters auch in der Rubrik Vorsicht Kunde über solche Fälle berichten, dass die Reparatur schiefgegangen ist. Aber jetzt bei der Umfrage, da haben wir auch dann Leute gehabt, die dann sagen, ja, der Service von Dell oder Samsung oder Apple ist jetzt wirklich super. Und jetzt habe ich sie auch schon verraten, also jetzt in dem Artikel in der aktuellen CT, haben Dell, Apple und Samsung am besten abgeschnitten.
Apple muss Rechner reparieren? Ich dachte, die gehen nicht kaputt.
Ja, doch, die werden auch repariert und vielleicht ist fast schon das Überraschende, dass Apple tatsächlich die Laptops noch repariert in den meisten Fällen, weil die iPhones ja getauscht werden. Also das haben wir auch in unserer Umfrage rausbekommen. Letztes Jahr haben wir das zu Smartphones gemacht und da kam raus, dass über 80% der iPhones einfach getauscht wurden. Und das ging dann natürlich schnell und für den Kunden ist es toll. Hat ein neues iPhone und bei den anderen Herstellern wird halt eher repariert. Aber bei Laptops generell, also die werden generell repariert.
Ja, hätte ich jetzt auch von Apple erwartet, weil die, wenn man Apple Care hat, was ja auch viele Leute empfehlen, das ist ja auch nicht ganz billig.
Ja.
Aber es soll relativ problemlos eigentlich sein.
Ja, also wir haben jetzt, wenn du mal auf das Diagramm gehst. Der nächsten Seite, genau, da oben. Da sieht man jetzt links die Rangliste Reparaturen und da stehen Dell, Apple und Samsung ganz oben. Und das Interessante ist, dass die drei Hersteller schon in den letzten 4 Jahren jedes Mal sehr gut abgeschnitten haben. Also das ist jetzt kein Zufall, dass die oben stehen, sondern die sind seit Jahren am besten bei den Reparaturen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert.
Was mich da wundert, ist, dass Lenovo so weit unten ist.
Ja, bei Lenovo hatten wir in den ersten Jahren, also vor über 10 Jahren, als wir mit der Umfrage angefangen haben, wo ich noch nicht dabei war, da hatten wir sehr gute Ergebnisse bei Lenovo. Aber das ist über die Jahre runtergegangen. Wir haben da auch so einen Zeitvergleich drin, unten auf der Seite. Und ja, da vor sieht allem, man, weil dass Lenovo abgestiegen ist in unserer Umfrage.
Ja. Die ThinkPads waren ja früher von IBM und die sollen auch sehr guten Service immer gehabt haben.
Ja, also das sieht man hier auch 2007 zum Beispiel war Lenovo noch sehr gut und dann ging es aber bergab.
Das ist nicht gut, ich habe einen Lenovo-Laptop.
Ja, und das sind die Ergebnisse jetzt bei der aktuellen Notebook-Umfrage und die Smartphone-Umfrage, da sieht es ein bisschen anders aus. Da hat zum Beispiel Samsung ziemlich schlecht abgeschnitten in unseren Ergebnissen. Und Apple hat sehr gut abgeschnitten beim Smartphone-Service. Ist ja auch kein Wunder, wenn die Smartphones einfach getauscht werden. Aber generell muss man sagen, Apple, Dell, Samsung bei Laptops auf jeden Fall einen empfehlenswerten Service.
Es heißt ja immer so ein bisschen, dass Geräte generell schwerer zu reparieren werden. Dass zum Beispiel bei den neuen, bei den MacBooks immer mehr die Sachen sind verklebt, du kommst nicht mehr an den Akku ran. Ist das was, was man auch dann als Kunde bei den Reparaturservicen irgendwie mitkriegt oder hat sich da irgendwas verändert dadurch? Ich meine, du kannst halt nicht mehr selber reparieren, aber der Service wird wahrscheinlich trotzdem sich auch um den verklebten Akku kümmern letztendlich, oder?
Ja, das bekommen wir mit unserer Umfrage nicht so im Detail raus, aber die Hersteller müssen sich natürlich schon viel einfallen lassen, dass die Techniker in den Partnerwerkstätten, die meisten Hersteller reparieren ja nicht selber, sondern lassen von Partnern reparieren, dass die dann die Gehäuse aufbekommen. Und da gibt es dann so Spezialmaschinen, wie man zum Beispiel von einem Tablet das Display abheben kann. Und man muss ja oft auch noch den Kleber erwärmen. Und das kann der Techniker nicht irgendwie von Hand machen, sondern da gibt es dann ja, speziell dafür entworfene Maschinen.
Ich glaube auch, dass die viel mehr einfach große Teile tauschen. Also wenn irgendwas am Display von so einem Laptop, dann machen die, glaube ich, einfach nur das Display ab und genau. Machen gleich ein neues dran. Also das war zum Beispiel, das hat mich bei diesem damals schon bei dem Dell auch gewundert, das war so ein XPS mit dem Nvidia-Ding, der hat halt auch gar nicht die Karte getauscht. Der hat halt ein ganz neues Motherboard einfach mitgebracht. Genau. Ich habe ihn auch gefragt, wieso, und dann meinte er, es geht einfach schneller und wir müssen das so oft machen, wir sparen einfach damit Geld.
Genau, also oft sind die Arbeitskosten eben das Teure und weniger die Austauschteile und es gibt jetzt auch schon Fälle, wo nicht nur der Akku getauscht wird, sondern die ganze Handablage, wo der Akku dran klebt, weil man diesen Kleber nicht einfach abreißen kann. Ist ja auch gefährlich beim Akku, wenn man da so dran rumzerrt.
Hast du noch irgendwie so ein abschließend vielleicht so ein paar Tipps, wenn man ein kaputtes Notebook hat oder so beim Einschicken oder was man da am besten macht generell?
Ja, das ist sozusagen, das sind so unsere Dauerbrenner. Da sagen wir eigentlich jedes Jahr, dass man darauf achten sollte, dass man das Notebook von allen Seiten fotografiert, damit man sicher belegen kann, solange das Notebook bei mir war, war es nicht irgendwie von außen zerstört oder so. Falls beim Versand was passiert, kann ja auch vorkommen. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, also wenn man merkt, man hat das Notebook vor 2 Wochen jetzt in die Werkstatt geschickt, hat aber noch nichts gehört, dann sollte man mal höflich nachfragen. Wenn man dann immer noch nichts hört, sollte man schriftlich kommunizieren, am besten per Einschreiben. Dann kann man dem Hersteller bzw. der Werkstatt klar machen, dass man sich auskennt, dass man es ernst meint, dass man jetzt nicht es einfach hinnimmt, wenn 4, 5 Wochen das Notebook da unterwegs ist. Die meisten Leute brauchen das ja jeden Tag und ja, deswegen kann man natürlich auch bei uns nachfragen, was wir empfehlen. Wir haben ja auch die Hotline und unsere FAQ zu dem Thema ist auch in dem Artikel verlinkt. Also man kann einfach, wenn man den Artikel liest, einfach den CT-Link eingeben, dann kommt man nochmal zu den ausführlichen Tipps.
Würdest du also Festplatte rausbauen oder so, wegen den Daten oder löschen? Weil man will es ja nicht, dass sie in der
Reparatur... Ich würde es tun, ja.
Ja.
Ja, komplett einfach rausnehmen oder ärgern oder gibt es da Probleme,
weil die dann sagen... Also da gibt es Probleme, ich mache das immer. Also ich habe auch schon mal ein Notebook eingeschickt, habe die Festplatte rausgebaut. Ich habe das aber vorher mit denen kommuniziert, also ich habe mit denen geredet und gesagt, hör mal, ich baue jetzt die Festplatte aus. Und da meinten die, nee, das geht aber nicht. Und dann sage ich, ich kann euch nicht meine Festplatte komplett mit meinen ganzen Daten schicken. Und dann habe ich halt so, ja, wenn ihr mir halt irgendwie eine neue zuschickt, dann kann ich die tauschen oder so. Und dann irgendwann haben die halt gesagt, okay, weil eigentlich ist das darf ja für den Hersteller kein Problem sein. Wenn das eine große Werkstatt ist, du nimmst aus deinem Notebook einfach die Festplatte raus, dann bauen die da einfach eine neue ein, wenn sie testen.
Ja, also wir haben es mal bei einem Hersteller in der Werkstatt selber angeschaut und da booten die Geräte eben über Netzwerk mit so einem Testsystem und da wird die Festplatte erstmal nicht angefasst. Aber sobald die irgendwie feststellen, okay, wir müssen nochmal die Software zurücksetzen oder so, dann werden die Daten eben platt gemacht, die auf deiner Festplatte drauf sind. Und das sagen die Hersteller einem auch vorher, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man die Festplatte so zurückbekommt, wie man sie abgeschickt hat. Also man muss auf jeden Fall ein Backup machen.
Mindestens ein Backup machen und eigentlich am liebsten die Daten auch nicht einfach dorthin schicken.
Nee, also es gibt so viele Geschichten, dass Leute alle möglichen Daten in so Werkstätten abgegriffen haben. Mhm. Vor allem, wenn das so Partnerwerkstätten sind, da so weiß man ja nicht, ne? Also ja. Was sie da machen, da wäre ich schon echt ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Also ich muss das sowieso mal machen, weil ich immer Linux drauf mache. Und wenn du den dann den Lenovo mit Linux zurückschickst, dann sind die immer ganz
aus dem Häuschen.
Ja, dann sagen die mal, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Das ist ihr Betriebssystem. Ja. Achim, du hast auch ein bisschen ein Thema mitgebracht, ne? Weil wir heute hier so ein bisschen unterbesetzt sind.
Ja, genau, wir sind ja im...
Und Yoda hat sich gar nicht vorbereitet.
Ja, wir sind so ein bisschen, man merkt doch den Sommer, ja, den Sommerloch. Ne?
Also du hast bunte Handys mitgebracht.
Genau, ich habe bunte Handys mitgebracht.
Windows Phone 8.1 angeguckt, oder?
Genau.
Erklär mir mal was ganz kurz, was das Coole an Windows Phone 8.1 ist, weil ich kenne mich mit Windows Phone gar nicht aus.
Ich glaube, das Coole an Windows Phone generell ist, dass es relativ leicht zu erfassen ist, leicht zu bedienen ist, dass man wenig Probleme hat. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen immer noch so ein bisschen schick und anders aussieht als iOS und Android. Das ist ja, so,
schick ist relativ,
ja, aber schick es ist sieht immer anders Geschmackssache, aus. Ja. Nee, aber genau. Und jetzt gibt es eine neue Version, Windows von 8.1. Und seit kurzem auch die ersten Geräte. Also das Update, das Rollout hat angefangen. Und das Schöne ist ja, anders als bei Android, geht es doch ein bisschen schneller. Also es ist nicht so wie beim iPhone, dass irgendwie von heute auf morgen auf einmal das für alle bereitsteht, aber es geht relativ fix. Also die viele ältere Geräte haben jetzt auch schon Windows Phone 8.1.
Das war ja lange Zeit auch nicht so, ne? Da haben sich auch Leute
da gab es echt viele beschwert. Probleme und es gab vor allem einen ganz bösen Sprung von 7.8 auf 8 hat einfach keines bekommen, weil sie da ziemlich viel geändert haben. Aber bei 8.1 sieht das jetzt bisher ziemlich gut aus, muss man sagen. Und es gibt vor allem auch neue Geräte mit Windows Phone 8.1. Und die haben wir halt auch getestet, haben uns nochmal das ganze Betriebssystem angeguckt, geschaut, was ist neu, was sind so die Veränderungen, nochmal in den App Store geguckt, weil das, also eine Geschichte, die man eigentlich immer leider erwähnen muss bei Windows Phone ist, dass einfach der App Store nicht ganz so gefüllt ist wie bei Android und iOS. Genau, und wir haben uns aber auch Geräte angeguckt und vielleicht zeige ich einmal kurz so ein bisschen.
Die sind alle irgendwie bunt, ne? Gibt es die auch
genau, in Lizenzen- also typisch, typisch Nokia ist, man hat hier echt so schöne, grelle Farben. Die gibt es auch dann oft in schwarz oder weiß, aber ich habe so das Gefühl, es sind jetzt auch Testgeräte von Herstellern, dass die dann auch am liebsten den Testern diese schrillen, bunten Geräte schicken. Finde ich aber auch eigentlich ganz nett. Also es kann man sich jetzt drüber streiten über dieses Grün, aber ich finde, da sind so ein paar von diesen stärkeren Farben, das fällt halt auch auf und ich finde es dann
ja
eigentlich
auch
ganz
zum,
cool.
Zum Benutzerinterface, ne?
Also genau.
Das hat ja auch sehr...
Ja, und die Änderungen, muss man sagen, von 8 zu 8.1 sind eher, würde ich jetzt sagen, also nicht so spektakulär, dass man sie sofort unbedingt alles gleich sieht, dass alles komplett neu ist, aber es sind viele Kleinigkeiten, die wirklich das Leben mit dem Gerät so ein bisschen einfacher machen. Das ist so ein bisschen im Design, man kann ein bisschen mehr mit den Kacheln machen, mehr einstellen. Es gibt jetzt nochmal ein Update, da wird es auch so eine Art Ordner geben. Man kann so Hintergrundbilder einbauen, was ganz schick ist. Aber was ich viel wichtiger finde, sind so Sachen wie also eine Action Center heißt es bei Windows Phone einfach
Action
so ein
Action Center. Ja,
das so Notifications-Sammelstelle ist, ne, wo man halt jetzt schneller mitkriegt, was gerade hier neu reingekommen ist, irgendwelche E-Mails, Updates. Man kommt schneller an den Flugmodus ran. Alles Sachen, die man eigentlich von den anderen Betriebssystemen auch schon kennt, muss man sagen. Also da hat Windows Phone vieles auch abgeguckt, Microsoft. Aber die Sachen, die auch wirklich Sinn machen und wo man sich freut, dass sie jetzt endlich auch hier sind. Und dann viele Kleinigkeiten. Also was ich natürlich auch für uns ganz wichtig finde, ist, dass es jetzt endlich einen Podcast-Client gibt mit eingebaut.
Das ist unheimlich wichtig.
Genau. Könnte ich das Abo kündigen? Mache ich natürlich nicht. Und da kann man sich dann zum Beispiel den.
Der sieht auch eigentlich ganz schick aus.
Ja, der ist schick, allerdings, wenn du, ich weiß nicht, welchen du benutzt, aber so mein, ich benutze irgendwie Beyond Pod auf Android und der kann einfach mehr. Also der ist schon relativ easy, aber es gibt auch andere im Store, die dann auch ganz cool sind. Also da gibt es schon eine gewisse Auswahl.
Ich finde die Animationen ganz schick. Also das fand ich schon immer
Ja,
gut gemacht bei
ja.
Windows.
Ich habe eben mal das ganz billige oder günstige Gerät ausprobiert und das läuft ja auch flüssig. Also kann man jetzt ja nicht sagen, das fühlt sich jetzt an von der Bedienung her wie so ein Billiggerät. Und
Genau.
das finde ich eigentlich bei Windows Phone ziemlich cool, dass es nicht so
Genau.
ruckelt.
Das ist eine Besonderheit, würde ich sagen, auch würde ich sagen, bei Windows Phone ist, Microsoft hat sehr darauf geachtet, dass die jetzt für von Version zu Version, dass die Anforderungen immer weiter nach unten geschraubt werden, ohne dass du
Nach
das Gefühl,
unten. Wow.
die Anforderungen,
Ja,
ja,
nee, das
genau,
ist ja
dass.
normalerweise
Ja,
andersrum. Du gehst
natürlich,
ja
genau.
normalerweise immer nach oben.
Dass halt zumindest im unteren Bereich, dass da eben Geräte möglich sind, die trotzdem schnell laufen, die sich schnell anfühlen. Es ist, man muss auch ein bisschen sagen, auch manche sind ein bisschen geschickt kaschiert. Also Apps starten zum Teil dann doch ein bisschen länger. Du merkst es aber nicht so, weil eben so schicke Animationen dazwischen durchlaufen. Aber ich finde trotzdem vom Gefühl her, dass du, dass sich da so einstellt, ist es dann einfach relativ schnell, ja. Und die 630er und 635er, die sich im Prinzip nur von der Mobilfunktechnik
Das
unterscheiden.
Nokia Lumia, ne?
Lumia, Nokia
Ja.
Lumia, genau. Das
Ja,
ist
ist wie
wie
bei
bei
mir
dir,
und
ja,
Security,
genau.
ja, die Pentester.
Die Nokia Lumia 630 und 635, die kosten so zwischen 130 und 100, ich glaube 60 Euro, je nach Mobilfunk.
Das ist ein guter Preis.
Funktion und das fühlt sich tatsächlich nicht so an wie so ein Android-Telefon in dem Preisbereich, weil da sind echt viele, die ganz schnell ruckeln, langsam werden. Es gibt jetzt noch ein Lumia 530, das soll demnächst auf den Markt kommen. Das kostet sogar nur 100 Euro. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe auch schon Lumia-Geräte gesehen, die günstig waren, wo es nicht mehr ganz so dolle war. Aber bei denen her würde ich auch sagen, wenn du einfach nur ein Handy brauchst, wo du auch Apps installieren kannst, wo du einfach das Gefühl hast, da musst du jetzt nicht viel drüber nachdenken, viel dich hineinwurschteln und du hast das Gefühl, es funktioniert ohne Probleme, ruckelfrei, dann sind die eigentlich ganz cool.
Ja, vor allem, weil ich finde unheimlich lustig, manche Leute wollen jetzt einfach kein Handy mehr von Google. Also denen ist ein
Ja.
iPhone einfach zu teuer, die wollen Android nicht, weil da
Ja.
Google drin ist und jetzt ist Microsoft auf einmal da ein ernstzunehmender Konkurrent, wo man ja sagt, wenn Microsoft dann schon die bessere, also ne, die weniger böse Firma von den beiden ist, da hat sich einiges geändert seit den
Ja,
90ern.
früher
Also
war
das
es
ist schon
genau
krass.
umgekehrt, ne?
Genau.
Microsoft war böse, dann kam Google, war jung und beliebt
Genau.
und hatte Charme und jeder fand es toll und jetzt
Jetzt
kommt
ist
auf einmal wieder
Microsoft irgendwie
Microsoft
der
wieder.
Runner-up.
Aber ich glaube, der Unterschied ist halt für viele auch, Microsoft versucht immer noch mit Software und Hardware, vor allem Software, Geld zu machen und Google macht halt mit deinen Daten und mit der Werbung, die sich daraus resultiert, Geld. Und ich glaube, das ändert sich natürlich auch, kann man auch nicht ganz so pauschal sagen, aber viele Leute spüren halt so bei Microsoft, kaufe ich eher ein Gerät, wo ich dann diese Dienste und so habe für das Gerät und weniger wie bei Google, wo man doch irgendwie das Gefühl hat, die geben mir diese ganzen Dienste, damit sie immer mehr über mich erfahren. Das stimmt schon. Man muss bei allem, wir haben jetzt ja doch am Ende sehr positiv drüber geredet, muss man leider oder muss man auch nochmal sagen, ich würde sagen, vom Funktionsumfang hast du bei Android einfach immer noch einige mehr Möglichkeiten. Da kannst du einfach nicht ganz so viel einstellen, du kannst nicht ganz so viel machen, der Speicher ist nicht ganz so, du kommst nicht auf alles, kannst nicht auf alles zugreifen, das Dateisystem ist ein bisschen
Ist ein kleines
verschlossener.
bisschen wie beim iPhone, ne?
Genau. Also da bist du mit Android immer noch besser beraten, wenn du wirklich viel an dem Gerät machen möchtest, wenn du alternative Firmware drauf machen
Und es
möchtest.
gibt natürlich auch einfach Leute, denen das Design nicht gefällt. Also
Genau,
das
du
höre ich
kannst,
immer
genau.
wieder.
Und du kannst bei Android machst du einen Launcher drauf, dann sieht das komplett anders aus und bei den Geräten musst du mit diesem Design leben. Und wir haben uns den App Store angeguckt. Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt inzwischen eigentlich alles, was man will, auch im App Store. Aber gerade wenn es coole neue Dienste gibt, neue Chat-Dienste, eine Threema gibt es immer noch nicht als App. Die planen das, aber das ist halt immer dann die Plattform, die als letztes
Ja, die haben
bedient
jetzt
ist.
das Linux-Problem,
Genau, ja.
lustigerweise.
Und das ist halt eine Sache, mit der man leben muss. Also ich habe das schon gemerkt, das war für mich, ich habe für den Test auch einfach mal 2, 3 Wochen ein Gerät mir genommen als mein Hauptgerät.
Mein Gott.
Und das als Gerät super, okay, alles gut, hat auch Spaß gemacht. Aber es gab einfach 4, 5 Apps, die konnte ich nicht so richtig ersetzen. Ne? Ich habe dann ein zweites Handy gehabt. Ich habe Freunde, die nur Threema benutzen zum Beispiel. Und dann hatte ich immer noch ein zweites Handy dabei, falls mich jemand auf Threema anschreibt in der Zeit. Und das ist natürlich super nervig.
Oder wenn du Ingress-Spieler bist, musst du trotzdem noch ein anderes Handy dabei haben.
Ja, und das ist halt, das tut dann schon weh. Oder also so Kleinigkeiten. Ich glaube aber, wenn du eh neu an ein Handy rankommst, wirst du das gar nicht merken. Also ich habe einen Kollegen, der benutzt schon seit 3-4 Jahren ein Windows-Phone, der vermisst alle diese Apps nicht und wahrscheinlich würde ich es auch gar nicht so vermissen. Aber da ist einfach noch immer noch eine Schwachstelle, muss man ganz klar sagen.
Gibt es jetzt eigentlich nur noch Windows-Phones von Nokia bzw. Microsoft oder auch von anderen Herstellern? Weil diese Nokia-Dinger mit ihren kantigen, bunten Gehäusen sind ja vielleicht nicht jedermanns Geschmack.
Ja, auf jeden Fall. Das ist total spannend, weil man hat so das Gefühl, Microsoft möchte alle ans Boot holen und macht immer schöne Werbung und sagt, wenn du auf einer Veranstaltung bist, dann haben die eine Folie voll mit Herstellern, die auch was mit Windows Phone machen. Mhm. Und dann siehst du aber, dass so Hersteller wie Vico oder so kleine, die in China vor allem auf dem Markt sind, dass die halt einfach jetzt Geräte rausbringen. Die kriegen inzwischen auch die Lizenz kostenlos. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz. Aber man hat total, also zumindest hier auch auf dem deutschen Markt, total das Gefühl, dass die anderen Hersteller sich da zurückgezogen haben. Also wenn du die Hersteller fragst, also es gibt Gerüchte, dass noch ein Samsung-Gerät rauskommt. Oder ich glaube, es vielleicht ist sogar bestätigt inzwischen. Aber auf jeden Fall, du hast das Gefühl, die Hersteller, die anderen Hersteller, Samsung und Co., die interessiert das nicht mehr so. Und was du auch siehst, ist, muss man sagen, Windows Phone 8.1 kommt jetzt als Update auf fast alle Nokia-Geräte, die irgendwie, also alle, die Windows Phone 8 haben,
bekommen Nokia auch 8.1. Nokia ist ja auch quasi Microsoft.
Ne? Genau. Aber die anderen Hersteller, die sagen so, ja, mal gucken. Oder HTC hat gesagt, ja, wir wollen was machen. Aber ja, wann und welche Geräte wissen wir jetzt auch noch nicht.
Das ist halt das gleiche Problem, was Google mit Android auch hat. Ne? Sobald du nicht vollen Kontrolle über den Hardware-Partner hast.
Ja. Aber du hast einfach das Gefühl, außer Nokia haben die anderen Hersteller haben nicht mehr so eine richtige Motivation oder richtiges Interesse an dem Betriebssystem. Wahrscheinlich, weil sie nicht so gut anpassen können mit ihren eigenen Diensten wie bei Android. Mhm. Vielleicht auch, weil sie denken, die haben so einen Premium-Partner, Microsoft mit Nokia, den eigenen Hersteller, da haben wir jetzt einfach keine Lust mehr. Also ich habe das Gefühl, der Markt um Nokia rum ist mehr oder weniger tot, was Windows Phone angeht. Mal gucken.
Und jetzt, wo Microsoft Nokia gekauft hat, also vor einem Jahr war das ja schon, wird dann irgendwann auch nicht mehr Nokia auf den Handys draufstehen? Steht dann da Microsoft drauf oder Windows?
Also ich bin mir bei Microsoft immer nicht so sicher, ob das, was sie dann sagen, auch wirklich so wird. Aber sie haben zumindest gesagt, dass sie mittelfristig nach, dass dann nicht mehr Nokia draufsteht. Also das heißt, was ich total komisch finde oder total bescheuert, weil Nokia ist echt immer noch eine starke Marke. Und
ich wollte gerade sagen, da werden auch die Finnen alle Amok laufen, wenn die Marke komplett
verschwindet. Ja, die sind ja eh raus. Also ich meine, die sind jetzt so viele rausgeworfen worden auch. Die ganze Asher-Serie, die ganze Symbian S40-Sachen, die sind alle S40-Sachen, sind alle weg. Es ist ja nur noch das. Und wenn da jetzt noch der Name fällt, ich finde es schade, weil ich glaube, viele Leute haben sich ein Nokia-Smartphone in den letzten Jahren gekauft, ein Lumia, nicht weil es Microsoft ist, sondern viele haben es sich tatsächlich gekauft, weil es Nokia ist.
Ist ja auch jetzt nicht so die Marke, das steht immer noch ein bisschen für Blue Screen of Death.
Ja, ja, und ich glaube mit den Nokia-Handys in den 90ern, wann war die große Zeit von Nokia? Oder ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er, da haben die Leute irgendwie auch noch ganz gute Erinnerungen dran, weil oft war es das erste Handy und dann weiß nicht, vielleicht sind die ja sogar so ein bisschen sentimental, was Nokia angeht.
Wo wir gerade von den 90ern reden. 90er Superhelden.
Ja, du hattest noch ein schönes Rausschmeißer-Thema sozusagen, unseren.
Ich mag ja Pixel-Spiele, 8-Bit-Pixel-Spiele und ich bin jetzt seit neuestem verliebt in ein Spiel, das heißt Broforce. Das allerdings noch in der Alpha ist und noch nicht so ganz fertig und so. Aber die Macher davon haben jetzt, weil es kommt ja bald Expendables 3 in die Kinos, die haben eine eigene Version für Expendables rausgegeben. Das heißt lustigerweise Expendabros. Ist ein super Spiel. Das ist ein Jump'n'Run. Es wird viel geschossen. Es ist sehr brutal. Es ist aber alles nur Pixelblut. Von daher geht das eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das, ne? Also es fliegt eine Menge Blut rum. Aber irgendwie bei so Pixel-Grafik ist das nicht so schlimm, finde ich. Das Coole an dem Spiel ist, dass die Level sind komplett eigentlich zerstörbar. Also es ist eigentlich so wie ein bisschen wie Super Mario, wenn Super Mario eine Menge Explosionen, Granatwerfer und Maschinengewehre hätte.
Okay.
Ja, Das ist ein echt gutes Spiel, vor allem wenn man so, ich weiß nicht, also das Spiel lebt davon, das ist eigentlich so eine Meme, ne? Also es lebt davon von 80er, 90ern Action-Heroes und den ganzen Filmen, die heißen in diesem Broforce-Film, haben die dann alle eigene Namen, also irgendwie B.A., Broracus, Bronin the Brobarian, MacBrover und so. Und das Spiel hat einfach einen super Humor, super Grafik, Musik, passt alles zusammen und es macht einfach Spaß. Mhm. Also.
Und das kostet?
Also, das Broforce ist halt in der Alpha, es ist in Steam Greenlight, es kostet im Moment 14 Euro. Aber Expendables ist umsonst bei Steam bis Ende des Jahres. Und das würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich ihr wäre, jetzt runterladen und mal anspielen, weil das ist echt gut. Es macht unheimlich Spaß. Und
finde die Grafik auch cool. Mag diese Klötzchen-Grafik.
Ja, vor allem
bei der WM diese ganzen Klötzchen-Grafiken. Ja, ne?
Aber das Coole daran ist auch noch, das sieht einfach auch nicht billig aus. Mhm. Es hat richtig coole Physik. Also das hat Palmen im Hintergrund, die sich so im Wind bewegen und wenn was explodiert, dann wehen die Palmen und so. Also das ist schon richtig cool.
Okay.
Ja.
Aber auf meinem Handy geht's nicht, ne?
Nee, leider geht das im Moment, also Expendables geht nur auf Windows. Broforce hat auch eine Mac-Version, aber die ist wohl ein bisschen crashy.
Okay.
Es ist Unity. Sehr ich fand es sehr interessant, dass man jetzt auch richtig so 2D-Spiele wohl richtig gut in Unity umsetzen kann. Mhm. Was du allerdings machen kannst, die haben auch noch einen Prototyp oder einen, wie sie es nennen, Prototyp von diesem Originalspiel, das kannst du im Web spielen.
Was ist denn Unity?
Unity ist eine Gaming-Engine, die eigentlich jetzt in letzter Zeit unheimlich groß geworden ist, weil man die halt als Entwickler erstmal umsonst benutzen kann und erst wenn man so 100.000 Euro oder so verdient, dann muss man dafür bezahlen. Das ist jetzt das neue coole, cooler Shit, wenn man gerade Game-Designer ist.
Aber man kann damit auch Pixel
offensichtlich schubsen. Und richtig cool. Ja, es ist ein echt cooles Spiel. Also das ist so, wenn man, also man wird halt, es ist auch nicht ganz einfach, weil wenn man einmal getroffen wird, ist man tot.
Mhm.
Und du musst andere Bros befreien und solange du welche befreist, hast du noch Leben.
Leben.
Okay. Aber das Lustige ist auch, die haben alle andere Spezialfähigkeiten und wenn du stirbst, kriegst du zufällig einen anderen.
Mhm.
Oder wenn du einen befreist, kriegst du zufällig einen anderen.
Mhm.
Dann hast du auf einmal MacBrover und der hat nur Dynamit und damit spreng ich mich immer selber in den Wind. Also es ist nicht so einfach. Aber es macht Spaß.
Okay. Cool. Ja, würde ich sagen, gibt's was zu spielen? Die Themen von heute stehen eigentlich lustigerweise alle in der CT, weil ich habe gesehen, der Bad-USB-Hack ist ja auch hier drin. Ja, guckt in die CT rein, da steht nochmal alles zum Nachlesen. Ansonsten schaut einfach CT-Uplink. Wir werden in der nächsten Woche auch nochmal über die CT reden. Da gibt es noch viele andere Themen. Beziehungsweise nicht nächste Woche, genau, das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Wir haben gerade so ein Sommerloch hier in der Redaktion, dass wir beschlossen haben, die nächste Folge, weil nächste Woche sind wohl unser Techniker, ich gucke ihn an, stimmt das? Ja. Als auch ich, der auch Technik machen kann, nicht da. Und deswegen machen wir die Folge ein bisschen später. Die kommt wahrscheinlich am Montag dann erst raus. Müsst ihr euch ein bisschen länger gedulden. Aber dafür wird die Folge bestimmt noch cooler, weil ich ja nicht da bin.
Die müsste sehr cool werden.
Ja. Dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche, bis übernächste Woche. Und lest die CT.
CT lesen, du wolltest.
Tschüss.
CT Uplink.